Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Gekocht, gewalzt, veredelt, dem Podcast rund um das Thema Stahl. In dieser Folge spreche ich mit unseren Gästen über künstliche Intelligenz. Was steckt dahinter? Wie viel Intelligenz steckt drin? Und welche Möglichkeiten bietet sie Mensch und Wirtschaft? Ich möchte mit meinen Gästen auch über Grenzen, Gefahren und eine mögliche Bedrohung der natürlichen Intelligenz sprechen. Ich begrüße heute zwei Gäste, die sich täglich ganz intensiv mit der Digitalisierung der Welt beschäftigen, aber auch gleichzeitig so nah an der Realität sind, dass sie nicht nur in 0 und 1 denken. Professor Boris Otto vom Dortmunder Fraunhofer Institut für Software und Systemtechnik und Volker Lang, CIO und damit Leiter der Digitalisierung von ThyssenKrupp Steel. Mein Name ist Christine Launert. Ich bin Pressesprecherin bei ThyssenKrupp Steel. Schön, dass ihr dabei seid.
Gekocht, gewalzt, veredelt.
Volker Lang, vor fast 20 Jahren hast du bei ThyssenKrupp Steel als Trainee und Softwareentwickler angefangen. Du hast die Digitalisierung der Stahlproduktion begleitet, gestaltet und mit allem Drum und Dran hautnah miterlebt. Die Weiterentwicklung von Maschinen, Datenverarbeitung und Menschen. Heute bist du Leiter der IT bei ThyssenKrupp Steel und unser erster Ansprechpartner, wenn es um Digitalisierung geht. Volker, wie viel Intelligenz steckt denn in KI?
Ja, danke erstmal für die Vorstellung und die Einleitung. Wie viel Intelligenz steckt in KI? Ich glaube, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Am Ende hat jeder von uns, glaube ich, ein gewisses Verständnis davon, was er für intelligent hält. Und alleine der Begriff künstliche Intelligenz ist, ich sag mal, vor dem Hintergrund finde ich schwierig, weil da steckt so was Bedrohliches drin. Ne? Als könnte mich jetzt KI substituieren, macht mich das als Mensch überflüssig. Ich glaube, dass in künstlicher Intelligenz viel mehr Mathematik, viel mehr Technologie, viel mehr Daten drinsteckt als das, was uns als Menschen auszeichnet, was wir als intelligent empfinden, ich sag mal Empathie, Kreativität, alles das, was wir da draußen erleben, was dem irgendwie nahe kommt, wenn KI Kunstwerke schafft, Musik macht, ist am Ende doch nichts anderes als ein gut trainiertes Modell und eine Riesenmenge Daten. Also nach meinem Dafürhalten viel weniger Intelligenz, als man vielleicht meint und vor allem, glaube ich, etwas, was vom Begriff her, wie gesagt, unglücklich ist, weil es uns doch irgendwie so ein bisschen bedroht. Ne?
Professor Boris Otto, als studierter Wirtschaftsingenieur hast du auch die wirtschaftliche Seite kennengelernt und später Unternehmen sogar beraten. Frage an dich, ist die Wirtschaft gut beraten, den Trend der künstlichen Intelligenz mitzumachen?
Ja, klar. Also ich glaube, wir haben in Deutschland in der industriellen Basis unheimlich viele Stärken, die sehr stark einfach begründet sind darin, dass wir in der Lage sind, gute Produkte zu entwickeln, die Kunden überzeugen und Produktionsprozesse so zu organisieren, dass sie am Ende eben halt auch Produkte produzieren, die zu einem vernünftigen Preis halt am Markt auch absetzbar sind. Also da sind wir, glaube ich, sehr gut. Aber die Welt steht nicht still. Und ich bin persönlich davon überzeugt, dass die Digitalisierung als solche, die gesamte digitale Transformation, aber auch die bessere Nutzung von Daten und eben halt auch die künstliche Intelligenz riesige Chancen für uns sind, weil es eben Möglichkeiten bietet, das, was wir schon immer gut konnten, also Produkte zu entwickeln und zu verkaufen, die man anfassen kann, das zu ergänzen durch digitale Dienste, die letzten Endes halt den Kundenmehrwert nochmal erhöhen. Also ich persönlich sehe das als große, große Chance und glaube auch, dass wir gerade in dieser Kombination, also aus Produkt- und Leistungsbündeln, also insbesondere von Dienstleistungen, die digital gestützt sind, eine Kombination erreichen können, die unschlagbar ist, weil wir tatsächlich eben halt das, was wir schon immer gut konnten, verbinden können mit den Möglichkeiten, die sich durch KI, aber generell aus der digitalen Transformation auch ergeben.
Vor diesem Hintergrund, welchen Einfluss hat also die Digitalisierung auf den Wirtschaftsstandort Deutschland oder das Ruhrgebiet im Speziellen?
Also ich bin ja auch nur zugezogen ins Ruhrgebiet. Also ich komme ursprünglich aus Hamburg und ich war von vornherein einfach Feuer und Flamme vom Ruhrgebiet. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was sich eben halt auch in Bezug auf die Frage, wie wir digitale Transformation nutzbar machen können, hier am Standort durch Unternehmen wie ThyssenKrupp niederschlägt. Weil ich glaube, wir sollten uns nicht vergleichen mit Standorten wie Hamburg oder München oder Berlin, wo wir letzten Endes ja so in Berlin-Mitte irgendwie die coolen Apps entwickeln, stark für einen Consumer-Bereich, sondern wir sollten uns auf das konzentrieren, was wir gut können. Hier war immer das industrielle Herz Deutschlands und das ist auch nach wie vor noch so. Und ich glaube, diese Stärken muss man transportieren in die Zukunft Und letzten Endes haben wir, das muss man eben auch sagen, hier im Ruhrgebiet auch mittlerweile ein digitales Powerhouse. Also wir haben zig Universitäten eigentlich auf einer Distanz von ein bisschen mehr als 50 Kilometern. Ich glaube, mehrere hunderttausend Studenten und Studentinnen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Wir haben an der TU Dortmund einfach Kerne in der Logistik, in der Informatik. Und wir können letzten Endes halt wirklich, digitale Dienste, digitale Transformation für die Industrie machen. Und das ist gar nicht in so vielen anderen Orten von Deutschland der Fall und auch möglich. Also wenn wir das verbinden, und tatsächlich auch ein bisschen das, was man hier immer propagiert, ehrliche Arbeit, down to earth und wirklich halt auch die letzte Meile gehen. Das ist super. Das ist eine Stärke, die man einfach in die Waagschale legen muss. Aus dem Ruhrgebiet für Deutschland, aber ehrlich gesagt auch ja weltweit letzten Endes halt das dann zu vermarkten. Damit werden wir erfolgreich sein.
Da kann ich mich nur anschließen. Ich meine, es gab ja Jahre, da sind wir immer in die ganze Welt gepilgert, in Silicon Valley, nach Berlin, Kreuzberg, immer gerne nach Tel Aviv, um uns anzugucken, wie Digitalisierung funktioniert. Ehrlicherweise ist das nicht nötig. Ne? Wir haben, du hast es gesagt, hier eine unglaublich starke Hochschulszene und vor allem haben wir hier die Anwendungsfälle. Also wir müssen ja am Ende des Tages die Technologie dahin bringen, wo der Anwendungsfall ist und nicht uns angucken, wie andere Technologien entwickeln. Das ist auch das, wo es bei ThyssenKrupp Steel ganz stark darum geht. Wir entwickeln keine KI. Wir sind nicht sozusagen an der Spitze der Forschung. Das, was wir tun müssen, ist dafür sorgen, dass die Technologie, die da draußen verfügbar ist, bei uns schnellstmöglich in der Fläche ankommt und auch wirklich ihren Nutzen entfaltet. Und das machen wir am besten hier vor Ort.
Und ich glaube halt auch, das hast du gesagt, Volker, weil das war so in der Tat. Also bei uns kamen ja auch immer viele an, die gesagt haben, oh, was da so im Silicon Valley passiert und genau in Israel, das ist ja alles cool. Und man hat dann so den Eindruck gehabt, hey, da kommen jetzt Firmen, die haben irgendwie 150 Jahre lang wirklich erfolgreiches Business gemacht, Marktführer unter den Top 3 der Welt. Und die beklagen jetzt sozusagen, dass sie sozusagen noch ihren Produktballast mit sich rumschleppen und nicht Digital Native sein können. Was für ein Unfug. Also letzten Endes, wenn man etwas versucht zu kopieren, dann wird man nie besser, aus meiner Sicht, als das Original. Gibt auch andere Bereiche auf dem Erdball, wo das vielleicht anders gesehen wird. Aber ich glaube, bei uns, wir müssen ja irgendwo innovativ sein und nach vorne gehen. Und ich glaube, wenn wir tatsächlich unsere Stärken weiter in die Waagschale werfen, wir müssen auch tatsächlich, das ist vielleicht schon noch ein Punkt, wir müssen verstehen, wie Digitalwirtschaft funktioniert. Ne? Also wir brauchen irgendwie Skalierung und so weiter, wir brauchen kritische Masse. Gerade bei Plattformen müssen wir sehen, Netzwerkeffekte, das funktioniert anders als klassisches Produktgeschäft. Also da muss man sich dann schon mit auseinandersetzen. Aber wenn man das tut, hat man einfach unheimliches Potenzial mit einem eigenen Leistungsangebot, was sich eben klar differenziert von allen anderen Wettbewerbern, dann auch am Markt erfolgreich zu sein.
War das die große Herausforderung für industrielle Unternehmen, die digitalisieren wollten oder das auch getan haben?
Ja, es gibt Herausforderungen, gibt es ja immer viele, sind wir auch natürlich in Deutschland immer gut, die alle zu benennen. Aber in der Tat ist es natürlich so, es gibt ja in der Forschung diesen Begriff des Innovators Dilemma. Und natürlich ist es immer schwierig, Dinge, die jahrzehntelang super funktioniert haben, zu hinterfragen, nicht? Und am Ende sind es alles nur Menschen. Der Mensch ist gerne in seiner Komfortzone und sich zu zwingen, jeden Tag neu zu überlegen, was könnte man noch besser machen, damit man, den Zug auch nicht verpasst, der da so kommt. Das ist, glaube ich, wirklich eine große Herausforderung. Aber man sieht eben halt, Volker hat es gesagt, immer auch Unternehmen, bei denen das einfach gut gelingt, wie man das dann eben halt in das eigene Leistungsangebot einbauen kann. Und das muss letzten Endes aus meiner Sicht auch der Weg sein, dass wir unsere Stärken nutzen, dass wir aber eben immer die Karotte weiter nach vorne hängen. Wir müssen innovativ sein, weil sonst, wenn wir das nicht machen, haben wir halt das große Risiko, dass wir kommoditisiert werden und faktisch nur noch über den Preis konkurrenzieren. Und das dürfen wir niemals zulassen, weil da werden wir immer verlieren. Wir müssen innovativ sein und die digitale Transformation bietet wahrscheinlich mehr Möglichkeiten dafür als in den letzten 100 Jahren klassische Produktentwicklung.
Das heißt also, war die Entwicklung der künstlichen Intelligenz nur der nächste logische Schritt in der Digitalisierung?
Ja, der nächste logische Schritt. Ich sag mal, künstliche Intelligenz ist ja jetzt gar nicht mal so neu, wie man meint, wenn man quasi erst dann anfängt, sich dafür zu interessieren. Ich sag mal, gerade ChatGPT, ich weiß gar nicht, wann war es, 18 Monate her oder was, wo das durch die Presse und durch die Decke gegangen ist. Das ist ja sozusagen die neueste Ausbaustufe. Und ich glaube, das Spannende an der technologischen Entwicklung ist eigentlich die Geschwindigkeit. Ne? Wenn du heute über ChatGPT redest, finden es alle schon fast langweilig, weil jeder hat es schon dreimal benutzt und weiß, wie es funktioniert und hat eine Vorstellung, was er damit machen kann. Vor einem Jahr war das noch in jedem Impulsvortrag zur Digitalisierung, war die Live-Demo ChatGPT das Highlight. Bis dahin ist das gar nicht so spannend. Was ich spannend finde, ist, vor 3 Jahren hätte ich keine Ahnung gehabt, dass es in 2 Jahren kommt. Ja, und das hat man nicht kommen sehen. Und das ist auch das, was glaube ich, für uns herausfordernd ist, sagen wir mal, Wege zu finden, um als Industriekonzern mit diesem Ausmaß an Dynamik klarzukommen. Weil es geht ja nicht darum, mehr Energie da reinzustecken, was kommen wird. Ich sag mal, da findest du immer Antworten, und umso mehr Energie du reinsteckst, umso plausibler sind die. Eigentlich müssen wir lernen, schnellstmöglich Technologie, Neuerungen zu adaptieren. Das ist eigentlich die Kernkompetenz der Zukunft. Und jetzt kann man als Außenstehender meinen, naja, Stahl und Industriekonzern und Digitalisierung, das ist ja irgendwie wahnsinnig weit auseinander. Wenn man sich ein bisschen mit dem beschäftigt, dann weiß man halt, naja, ganz so weit liegt das nicht auseinander. Ich meine, wir sind ein Technologiekonzern. Ne? Stahl ist sehr, sehr physisch, ist kein digitales Produkt, und ehrlicherweise ist uns auch bisher nichts eingefallen, wie man da KI einbauen kann. Das bleibt also ein sehr physisches Produkt. Aber es ist trotzdem ein Hightech-Produkt. Ich meine, das hat höchsten Kundenanforderungen zu genügen in Bezug auf Oberflächenqualität, auf mechanisch-technologische Eigenschaften. Und wenn ich mir, sagen wir mal, ein Bild von den Anlagen mache, mit denen wir das produzieren, dann ist völlig klar, dass das ein völlig automatisierter, durchdigitalisierter Hightech-Prozess ist. Anders geht das bei den Mengen gar nicht. Und deshalb ist auch, sagen wir mal, wenn du quasi 30 Jahre Automatisierungstechnik in der Geschichte hast, dann ist Digitalisierung eigentlich nur der nächste Schritt. Und auch Industrie 4.0 war für die Kollegen in der Produktion ja nichts wirklich Verrücktes. Ne? Richtig ist, wir haben die Fähigkeit, mehr Daten auszuwerten. Wir nutzen das heute anlagenübergreifend. Wir nutzen das unternehmensübergreifend. Die Potenziale sind andere. Aber im Kern ist die Idee, zu optimieren, zu automatisieren, Prozesse enger und besser zu überwachen, die ist irgendwie schon Teil von dem, was Stahlproduktion und Stahlfertigung ausmacht, ne? Schon immer.
Ja, also bis vor kurzem haben wir uns vor allem über Big Data unterhalten und das Management von großen Datenmengen und dass ich sehr viel sammeln kann, aber viel weniger davon auswerten und nutzen kann. Vielleicht kannst du das einmal kurz abgrenzen. Was hat denn das eine überhaupt mit dem anderen zu tun und welchen Impact hat dieser Grad der Digitalisierung denn auf die reale Produktion, wie zum Beispiel unsere Stahlproduktion?
Ja, kann ich gern versuchen einzuordnen. Also wir unterhalten uns immer noch über Big Data und wir sammeln auch immer noch Daten, und sei es, weil wir es können. Ja, also nur die Frage ist, was bringt das? Ne? Wenn ich jetzt sage, ja, ich sag mal, in unserem Data Lake landen jeden Tag 600 Millionen Datensätze aus der Produktion. Ja, klasse. Mit der Aussage kann ich aber nichts anfangen, weil die eigentliche Frage ist ja nicht, welchen Aufwand betreiben wir, um Daten zu sammeln, sondern was tun wir eigentlich damit? Und warum sammeln wir überhaupt Daten, bevor wir sie brauchen? Naja, ich meine, wir reden heute über KI, wir reden über KI-Modelle. Es liegt einfach im Wesen der Technologie, dass ich eine Unmenge an Daten brauche, um überhaupt Modelle trainieren zu können. Am Ende geht es ja immer darum, Muster zu suchen in irgendwelchen Daten, Zusammenhänge erklären zu können, die wir in der Vergangenheit nicht erklären konnten. Und meistens ist es so, dass der konkrete Anlass, um sich dann zum Beispiel mit KI an eine Herausforderung zu setzen, ist ja, dass irgendwas passiert ist, was ich erklären will. Wenn ich erst in dem Augenblick anfange, Daten zu sammeln, dann habe ich ja keine Historie, auf die ich gucken kann. Das heißt, wir haben das große Glück, dass wir stellenweise auf 15 Jahre Historie in den Daten zurückgucken. Wir haben einfach unglaubliche Datenmenge, sodass wir es wirklich schaffen, das Problem einzugrenzen, Modelle zu trainieren. Und das hilft uns halt, Abweichungen in der Qualität oder Abweichungen in der, ich sag mal, Zuverlässigkeit unserer Anlagen doch relativ gut zu analysieren oder auch zum Beispiel vorherzusagen, wie sich bestimmte Anlagenbauteile in der Zukunft verhalten werden. Das ist der eigentliche Wert da drin, ne? Und auch dann der Impact in der Produktion.
Also das finde ich ganz interessant, was du gesagt hast, Volker, weil das ist, glaube ich, auch vielen Unternehmen gar nicht so bewusst. Es wird häufiger davon geredet, dass man auf einem Datenschatz halt sitzt, und das stimmt eben auch. Weil wenn wir uns die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und auch generativer KI gerade anschauen, es ist ja so, dass die ganzen bekannten Modelle eigentlich basieren auf Daten, die mehr oder weniger frei verfügbar sind und die eben auch in textueller Form verfügbar sind. Und die Ergebnisse, die man damit produzieren kann, sind gigantisch. Aber das Potenzial, wenn wir tatsächlich halt auch die Daten beispielsweise aus Produktionsprozessen der letzten 20 Jahre nutzen können, um viel besser noch vorherzusagen, wie bestimmte Verhaltensweisen in Produktionsprozessen sich auswirken auf die Qualität von Bauteilen und so weiter, dann wird letzten Endes dann auch tatsächlich etwas daraus, was wirklich Mehrwert stiftet, auch für industrielle Prozesse. Und das wiederum ist aber auch ein Grund, weswegen wir nicht einfach blaue rückläufig sein können und diese großen Datenbestände einfach so irgendwo hinkippen, wo man dann auch nicht so weiß, wer da so noch so mit agiert, sondern wir müssen tatsächlich dann auch schauen, dass diese Daten eben eine gewisse Werthaltigkeit haben und man muss sie dann eben auch so bewirtschaften. Lass mich vielleicht auch das nochmal aufgreifen, was wir eben kurz diskutiert hatten mit der auch Industrie 4.0 und die Abgrenzung zwischen Big Data und KI und so weiter. Da möchte ich nochmal auch das herausstellen, was Volker gesagt hat, weil ich meine, überspitzt formuliert, Industrie 4.0 kam auch so, ja, ist die industrielle Revolution. Aber ich habe jetzt kein Unternehmen gesehen, was jetzt irgendwie seine alten Werke abgebrannt hat im Sinne einer Revolution und auf der grünen Wiese daneben alles neu gebaut hat. Was ich damit sagen will, das ist ja eigentlich immer eine technische Evolution, das ist auch gut. Und gerade bei KI, also ich habe in den 90er Jahren studiert, bei Dieter Pressmer hatte ich ein Fach, das hieß damals noch betriebliche Datenverarbeitung. Da ging es auch schon um neuronale Netze und künstliche Intelligenz. Und letzten Endes waren viele von den theoretischen Grundlagen damals schon gelegt. Aber es mangelte eben halt an dem Zugang zu Daten, die man braucht, um diese Muster auch vernünftig und effektiv zu erkennen. Man hatte nicht die Rechenleistung verfügbar, das muss man eben sagen, um letzten Endes die Berechnung auch durchzuführen, um diese Muster zu erkennen. Und man hatte letzten Endes dann am Ende auch nicht die Masse an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich hinreichend damit auskannten. Also es muss viel zusammenkommen, damit dann letzten Endes halt auch gewisse Technologien eigentlich erst ihre Wirkung entfalten können. Und bei Industrie 4.0, wie gesagt, ich meine, wir haben auch in den 80er, 90er Jahren gab es schon Computer Integrated Manufacturing, es gab die digitale Fabrik, das sind alles letzten Endes halt Evolutionsstufen, die dann heute ein Stück weit konvergieren in dem, was wir dann Industrie 4.0 nennen.
Ja, das, was das bei uns ausgelöst hat oder eher ausgemacht hat, war sozusagen keine Revolution der Technologie, genau wie du sagst, ne? Es war alles durchautomatisiert. Aber wir haben halt in der Vergangenheit, ich sag mal, Anlage für Anlage optimiert.
Ja, stimmt. Mhm.
Und wir hatten auch mit der Technologie, die in dem Zuge entwickelt worden ist, also Data Lakes, IoT-Plattformen, das erste Mal die Möglichkeit, wirklich einfach die Daten aller unserer Anlagen im Kontext zu setzen, stimmt, ja, und übergreifend auszuwerten. Da gehört natürlich auch immer, ich sag mal, dann so ein bisschen Mindset-Transformation mit dazu, weil natürlich es auch stark so ist, dass man oft eine Situation vorfindet, wo die Leute sagen, das sind immer meine Daten, ja, meine Daten. Also da steckt ja zumindest schon mal die Idee drin, dass das einen Wert hat. Freuen wir uns schon mal. Also offensichtlich haben die Kollegen den Wert ihrer Daten erkannt, aber sie wollten sie halt anfangs gerne behalten. Dann eben auch zu erklären, dass wir natürlich eine Chance haben, an der Stelle viel mehr zu erreichen, wenn wir gemeinsam drauf gucken. Das ist ein Prozess, der ist jetzt bei uns auch schon irgendwie 10 Jahre her, aber das war sehr, sehr wichtig. Und was ich halt spannend finde, ist das Gleiche, was wir quasi innerhalb unserer Wertschöpfungskette gemacht haben, nämlich übergreifend zu vernetzen und zu optimieren. Das ist eigentlich das, was ich jetzt nach vorne heraus auch sehe, nur dass man das halt unternehmensübergreifend tun kann, weil da mit Sicherheit auch Potenziale liegen, wenn ich, sagen wir mal, irgendwie es schaffe, eine Transparenz zu schaffen und eine Kollaboration eigentlich vom, ich sag mal, vom Rohmaterial bis zum fertigen Konsumerprodukt.
Ja. Das ist auch spannend. Ja, also genau, also das ist tatsächlich ja das, was jetzt möglich wird, dass wir quasi die gesamte Prozesskette und auch den Produktlebenszyklus komplett eigentlich erfassen können und damit auch besser steuern können. Das hilft uns einerseits auch, sagen wir mal, Kundenbedürfnisse noch besser zu bedienen. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch Anforderungen, wo wir es einfach tun müssen. Also wir haben, es ist immer natürlich kein besonders glücklicher Treiber, Regulierung, nicht? Aber das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in schönen deutschen Namen verpflichtet uns ja dazu, dass wir eigentlich in die Prozesskette hineingucken müssen und eigentlich alle Daten zusammensammeln müssen über den gesamten Lebenszyklus von Produkten, die sich damit beschäftigen, wo kommen diese Daten her, wo wurden sie produziert, ist das alles erfolgt im Einklang mit gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich von Umweltstandards, von Sozialstandards und so weiter. Aber, und ich glaube, das ist etwas, was noch wichtiger ist, Stichwort Kreislaufwirtschaft, also letzten Endes halt Komponenten wiederzuverwerten, was wir ja gerade in der Elektromobilität einfach sehr, sehr stark haben, weil ich meine, bin da zwar kein Experte, aber was ich so wahrnehme, ist, wir haben ja gar nicht so viel Lithium, dass wir einfach faktisch die ganzen E-Autos bauen könnten, die man bräuchte, um dann den Mobilitätssektor tatsächlich klimaneutral zu machen. Das heißt, wir müssen das, was wir jetzt nutzen, wieder in einem Sekundärkreislauf in die Produktion überführen. Und dazu müssen wir eigentlich, und das fand ich gut, was du gesagt hast, Volker, über den gesamten Lebenszyklus, über den gesamten Prozess, eigentlich ein digitales Abbild, einen sogenannten digitalen Zwilling haben. Nicht nur über das Produkt selber während der Nutzung, sondern letzten Endes auch die Komponenten, die in das Produkt einfließen, die Werkstoffe und eben halt dann während der Nutzung, um in der Lage zu sein, zu erkennen, welche Batteriekomponenten denn tatsächlich jetzt zur Sekundärnutzung noch verfügbar gemacht werden können und welche eben nicht.
Ja, aber da will ich kurz einhaken, denn wenn es schon so schwierig ist, Daten auszutauschen oder loszulassen zwischen meinem Arbeitsbereich und dem eines anderen, wie schaffe ich es denn dann, dass ich einsehe in meiner Position, dass ich Daten in der Lieferkette, also wirklich von Anfang bis Ende auch teile und das unter Umständen mit der halben Welt teile?
Also ich glaube, dass einfach, man muss es immer sagen, häufig muss der Druck groß genug werden, damit dann auch Aktion passiert.
Manchmal ist es wohl so.
Es ist tatsächlich, ich glaube, alle haben jetzt, und vielleicht um da ein Beispiel zu nennen, Catena X ist ja das Datenökosystem oder der Data Space der Automobilindustrie, und alle treibenden Unternehmen haben es alleine versucht, sozusagen. Haben gesagt, nee, wollen wir alleine machen, wollen eine Plattform bauen und so für unser Liefernetzwerk, und dann können wir auch ganz genau bestimmen, auf welchen Formaten, Standards das alles funktioniert. Und es hat eben nicht funktioniert. Aus zwei Gründen. Das eine war, dass es einfach schlicht und ergreifend zu teuer war für eine einzelne Unternehmung. Und das andere war, dass man eingesehen hat, dass man die Durchdringung gar nicht erreicht. Mhm. Weil man ja man hat ja nicht eine Lieferkette, sondern ein weit verzweigtes Liefernetzwerk, wo gerade die Zulieferer ja eigentlich die sind, die sozusagen die Spinne im Netz sind, weil sie in ganz verschiedene Kundensituationen liefern. Und man hat dann eben halt auch durch so Sachen wie die Halbleiterkrise auch festgestellt, dass man zwar groß ist, aber dass es im Teich noch größere Fische gibt, so wie Samsung oder Apple, die dann einfach alles wegkaufen. Also man muss halt einfach mal schauen, dass man sich zusammentut. Und diese Erkenntnis, es gemeinsam zu machen, die dann auch dazu führt, und das war ja auch etwas, was wir in unserem gemeinsamen Projekt schon vor, ich glaube, 5 oder 6 Jahren auch mal pilotiert haben, wie man so einen Datenaustausch, der fair ist und gleichberechtigt ist, umsetzen kann. Ich glaube, diese Erkenntnis ist jetzt wirklich da. Und deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass so Ansätze wie Catena X auch erfolgreich sein werden, weil es anders nicht geht.
Entscheidend ist wahrscheinlich, dass jeder seinen Nutzen rausziehen kann.
Genau. Ja, und der ist zum Beispiel für uns heute völlig klar. Ne? Also als wir vor 5 Jahren zusammengearbeitet haben, lief das bei uns auch noch, ich sag mal, in der Abteilung Forschung und Entwicklung. Und lass uns doch mal gucken, wie sich das denn anfühlen würde. Und es hat auch funktioniert. Heute haben wir aus einer ThyssenKrupp-Deal-Perspektive den denkbar größten Anwendungsfall direkt an der Hand. Das ist unsere eigene grüne Transformation. Ja. Ich meine, klar denken wir immer, wenn wir über Dekarbonisierung reden, zuerst, ich sag mal, an den Bau einer Direktreduktionsanlage auf unserem Gelände. Das ist auch völlig richtig, da zuerst dran zu denken, weil das ist ja der Schritt, der eigentlich wirklich das CO2 aus dem Prozess entfernt. Und das ist mit Sicherheit ein gewaltiger Schritt. Als zweites stellen wir uns dann vielleicht die Frage, naja, wo kommt denn der grüne Strom her oder der grüne Wasserstoff? Das ist auch alles richtig. Aber das ist eben auch mit Abstand die größte Geschäftsmodelltransformation, der wir uns zu stellen haben. Am Ende geht es darum, einem Endverbraucher zu ermöglichen, eine bewusste Kaufentscheidung zu treffen, wenn er sich eine Waschmaschine kauft, wenn er sich ein Auto kauft, ich weiß nicht was. Dafür braucht er eine Information, nicht nur zu den Produkteigenschaften, die man so kennt, und zu einem Preis, sondern eben auch zu einem CO2-Fußabdruck. Der kann ja nur entstehen, ich sag mal, wir sind ganz am Anfang der Wertschöpfungskette in Europa. Wir müssen in der Lage sein, das transparent zu machen und entlang der Lieferkette bereitzustellen. Und selbstverständlich funktioniert das nicht, indem wir irgendwie E-Mails an alle unsere Kunden und Freunde schicken mit einem Anhang mit einem CO2-Fußabdruck, sondern wir brauchen genau solche Plattformen. Das ist völlig klar. Und da profitieren wir davon, dass wir eben vor ein paar Jahren sozusagen die Zusammenarbeit schon mal geübt haben, und die werden wir jetzt im Rahmen von Catena X ganz sicherlich brauchen, weil das ist klar. Ich meine, das ist die Plattform unserer größten Kundengruppe. Keine Frage.
Ja, und ich glaube, man muss auch lernen, dass man das, was man jahrzehntelang im Materialfluss, also in der Wertschöpfungskette der Produkte gelernt hat, dass man das in gleicher Art und Weise auch überträgt auf den Datenfluss, der letzten Endes über die gesamte Kette halt läuft. Wir müssen Daten genauso begreifen wie jede andere Ressource. Es ist halt eine betriebswirtschaftliche Ressource. Die ist nicht for free da. Also Daten in vernünftiger Qualität bereitzustellen, ist nicht umsonst, sondern wie alles, was Qualität hat, comes at a cost. Das letzten Endes ist etwas, und gerade quasi auch ein Produktpass oder ein Product Carbon Footprint Ausweis ist im Prinzip ein Informationsprodukt, was ich bereitstelle für den Kunden. Und da fließen eben halt Datenkomponenten ein. Und da muss ich eben sehen, wo ich die herbekomme, wo ich sie beschaffe. Und das letzten Endes genauso bewirtschaften und managen wie halt die physische Wertschöpfungskette, nicht? Ja. Und der Vorteil ist, und das, was du gesagt hast, Volker, das fand ich auch nochmal gut, dass man ja Naja, jeder hat die Daten, ja. Also es ist ja nicht so, dass wir das Problem haben, dass sie nicht da sind, die Daten. Wir müssen sie eben halt nur in fairer Art und Weise, das hast du gesagt, so dass, jetzt mal platt gesagt, keiner über den Tisch gezogen wird, dass man sie eben halt im Sinne des Ganzen, im Sinne des Kunden halt auch verfügbar macht. Und das haben wir gemeinsam schon vor 5 Jahren gezeigt, dass das geht. Und jetzt ist es etwas, was wir in großer Anwendung einfach sehen.
Es ist halt keinesfalls trivial. Ne? Du hast es gesagt, es gibt einen Fluss der Produkte, den ergänzen wir um einen Fluss der Daten. Und dem entgegengerichtet ist ja normalerweise ein Zahlungsfluss.
Das stimmt. Ne?
Ja. Wir reden immer darüber, Daten haben einen Wert. Ja, aber welchen denn eigentlich? Also können wir bald Daten handeln?
Wer gibt den Wert?
Wer bestimmt den Wert und wie organisieren wir das? Das ist, wie gehen wir mit Datensouveränität um? Also übertragen wir jetzt eigentlich Eigentumsrechte an Daten oder Nutzungsrechte, zeitlich begrenzt oder nicht zeitlich begrenzt, egal was wir da tun. Das muss wahlweise technisch oder vertraglich geregelt werden. Und ganz ehrlich, das ist für unser Geschäftsmodell essentiell, aber wir wollen das alles gar nicht tun. Insofern bin ich sehr dankbar, dass es Leute gibt, die da forschen und Lösungen bauen. Das können wir dann gerne einfach benutzen, wenn es fertig ist.
Deswegen machen wir das alles nicht alleine, ne?
Deshalb machen wir das nicht alleine. Es geht immer um Ökosysteme, es geht um Partnerschaften, es geht darum, dass da ganz, ganz viele Leute ihre Kompetenz mit an den Tisch bringen.
Wir hatten es gerade schon, am Ende entscheidet der Kunde, will ich das Produkt kaufen, gefällt mir der Footprint. Jetzt haben wir die Menschen und ihre natürliche Intelligenz ja noch an ganz anderen Stellen in dieser ganzen Kette. Nämlich die Frage von allen, müssen wir uns darauf gefasst machen, dass durch künstliche Intelligenz unsere Arbeitsplätze künftig verdrängt werden, ähnlich der Automatisierungswelle in den 70er und 80er Jahren. Oder entstehen vielleicht neue Berufsfelder und ich muss es positiv sehen und die Möglichkeiten erkennen.
Also vielleicht, wenn ich da kurz einhaken darf.
Gerne.
Das, was du gerade beschreibst, das war schon immer so. Jede technische Innovation hat dazu geführt, dass der Mensch bestimmte Dinge nicht mehr machen brauchte. So muss man es auch sehen.
Vielleicht muss man es so sehen, genau.
Also das ist ja etwas, was letzten Endes Ausweis unseres Fortschritts auch ein Stück weit ist. Und es gibt ganz viele Dinge, die wir einfach gar nicht mehr können, weil uns das die technische Innovation einfach abnimmt, nicht? Und letzten Endes ist das eben halt auch, klingt zwar vielleicht ein bisschen pathetisch, aber eben halt auch, eine Voraussetzung dafür, dass wir auch am Ende Wohlstandsgewinne irgendwo erreichen. Und natürlich ist es immer so, dass das mit Veränderungen zu tun hat. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Veränderung ist für den Menschen immer etwas, und da nehme ich mich auch gar nicht aus, was erstmal, irgendwo mit einem gewissen Hemmnis daherkommt. Man muss irgendwie was anders machen. Man ist immer geneigt, in seine Komfortzone zurückzufallen und ist immer sehr zufrieden damit, dass alles so läuft, wie es immer gelaufen ist. Aber wenn das auch in der Vergangenheit schon so gewesen wäre, hätten wir nie technischen Fortschritt halt erreicht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass uns die technische Entwicklung, insbesondere auch bei der künstlichen Intelligenz, das Leben leichter machen wird, sowohl im Privaten wie auch im Industriellen. Und man muss ja also auch so sehen, es ist ja nicht so, dass irgendwie Deutschland in der Bevölkerung unendlich wächst, nicht? Also wir haben ja die Herausforderung, dass wir die Arbeit, die zu erledigen ist, ohne letzten Endes technologischen Fortschritt wahrscheinlich gar nicht mehr erledigen könnten. Das muss man ja auch mal so sehen. Und ich sehe das grundauf positiv. Und ich finde auch immer, vielleicht das als letzten Punkt, wir sollten nicht in so eine Situation wie das Kaninchen vor der Schlange verfallen und sagen, ich bin irgendwie bloß nur der Spielball und wir können nur noch reagieren. Nee, wir haben die Chance, die Zukunft zu gestalten. Und eben auch in dem Sinne zu gestalten, wie wir das für richtig halten, nicht? Und das finde ich einfach vernünftig.
Das ist ein schöner Punkt. Das ist, glaube ich, eine gute Perspektive, ne? KI macht mit uns mal so gar nichts. Die Frage ist, was wir mit KI machen und gerne dabei auch den Begriff irgendwie erklären. Ich sag mal, wenn man die Schlange sich mal genauer anguckt, ist die auch schon gar nicht mehr so gefährlich. Ne? Und das ist halt auch unser Ansatz, ist nur eine Blindschleiche und Kaninchen können ganz schön groß werden. Also so schlimm ist das alles gar nicht. Und am Ende ist es ja wirklich so. Das ist auch das, was wir tun, wenn wir versuchen, KI begreifbar zu machen, ist sozusagen, das fängt damit an, dass man es demystifiziert. Mhm. Ne? Also wenn man jemandem mal gezeigt hat, wie blöd ein KI-Modell ist, bevor man es trainiert hat, das ist ja wirklich wie wenn ich einem Kleinkind beibringe, und das ist auch das Beispiel, mit dem wir zum Beispiel in die Produktion gehen, ne? Also wir zeichnen Kreise, Dreiecke und trainieren mit diesen Bildern und einer Kamera ein KI-Modell. Dann erkennt das, ich sag mal, Kreise und Dreiecke. Und dann zeichne ich ein Rechteck und dann sagt das Ding, boah, das ist aber ein hässlicher Kreis, ne? Und dann muss ich halt das trainieren. Und ich sag mal, das ist das, was wir wirklich Menschen ermöglichen müssen, nämlich zu begreifen, wie das funktioniert und wo die Grenzen sind. Und dann hast du auch automatisch die Rolle des Menschen zum Beispiel in dem Beispiel, in dem Prozess gefunden. Wir müssen die Modelle trainieren. Und ich habe noch kein Digitalisierungsprojekt gemacht, ob mit oder ohne KI, wo nicht hinterher die Leute, die wir davon entlastet haben, bestimmte automatisierbare oder repetitive Tätigkeiten durchzuführen, nicht dankbar wären. Ich meine, es hat doch keiner Lust, den ganzen Tag irgendwas von der SAP-Maske in eine andere Maske abzutippen oder andersrum. Das macht keinen Spaß. Also am Ende ist es in der Tat so, dass Automatisierung und Digitalisierung hilft und uns auch die Chance gibt, ich sag mal, uns auf das zu fokussieren, was wir als Menschen dann doch sehr viel besser können, als ein wie auch immer ausgefuchster Algorithmus.
Und der beste Effekt ist, dass ich es halt wirklich merke.
Ja, absolut. Es entlastet sofort.
Bei allem Spaß an neuer Technik müssen wir einmal über Sicherheit sprechen. Wir haben vor allem den Punkt der Datensicherheit. Das heißt, ich häufe Daten an, ich verwalte sie, ich teile sie im besten Fall.
Ja.
Wie können aber jetzt Unternehmen oder Organisationen ihre Daten auch wirksam schützen? Und wo sind da die einfachsten Hebel oder die wirkungsvollsten Hebel?
Ja, das ist ein ziemlich breites Thema.
Wir machen es kurz.
Ja, genau. Also ich glaube, man muss grundsätzlich immer sehen, dass nichts risikolos ist. Das muss man so sagen. Also wenn man versucht, jedes Risiko auf null zu reduzieren, ist man handlungsunfähig. Und das ist bei den Daten eigentlich auch so. Ich könnte das natürlich so machen, dass ich sie in Fort Knox sozusagen packe, nicht mal mehr die eigenen Leute ranlasse und das alles da irgendwie einschließe. Aber dann kann ich die Daten eben auch nicht nutzen. Weder selber, noch kann ich sie irgendwie nutzbar machen in einem Ökosystem, wo sie dann noch sogar einen höheren Mehrwert entfalten. Nicht? Also ich muss letzten Endes halt mit dem Data Sharing ein gewisses Risiko eingehen. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass halt Informationssicherheitstechnologien sich immer weiterentwickeln und gerade beim Datenaustausch, bei dem Beispiel von Catena zum Beispiel, auch State-of-the-Art Sicherheitstechnologien verwendet werden. Aber, und das halte ich sogar für wichtiger, dass neben der Security eben halt auch die Datensouveränität, Volker, das ist schon angesprochen, gewahrt ist, dass ich also selber bestimmen kann, wer was mit den Daten machen kann. Und sie werden eben auch nur dann getauscht, wenn ich tatsächlich von jemandem Vertrauenswürdigen angefragt werde. Also ich bin eben nicht gezwungen, sie in Hände Dritter per se zu geben, sondern teile sie eben halt nur im Kreise von vertrauten Partnern. Das ist etwas, was auch eine Anforderung an diese Data Spaces immer war, dass ich eben nicht gezwungen bin, meine Daten in einen großen Data Lake zu kippen, der von jemandem Dritten betrieben wird, der dann eben halt auch noch die Data Governance Regeln festlegt. Man muss auf der anderen Seite, und deshalb hatte ich eingangs gesagt, es ist auch ein ganz nicht einfaches Thema. Es wird dann immer schnell geschimpft auf die großen Cloud-Plattformen-Anbieter und die sind ja dann monopolistisch und so weiter. Und natürlich haben sie auch eine große Marktmacht, das ist völlig klar und auch unstrittig. Aber jeder möchte überlegen, ob er in der Lage und willens ist, die gleichen Aufwendungen für Informationssicherheit zu leisten, die diese Cloud-Plattform-Betreiber leisten. Ich würde mal behaupten, dass die meisten Unternehmen dazu gar nicht in der Lage sind, diesen Level an Security zu erreichen, den eben die großen sogenannten Hyperscaler erreichen. Also insofern ist das immer ein zweischneidiges Schwert. Und weil es so zweischneidig ist, muss man eben immer anschauen, welchen Anwendungsfall habe ich eigentlich gerade. Welche Daten sind dafür erforderlich und welche Kritikalität haben diese Daten für mich? Und da, wo ich sage, naja, das ist irgendwie etwas, was, naja, gut, wäre auch schon blöd, wenn es irgendwo in falsche Hände kommt, aber es ist nicht dramatisch. Da kann ich auch Public Cloud Plattformen verwenden und so weiter. Aber da, wo es eben halt sehr kritisch ist, da muss ich eben halt ein höheres Schutzniveau und einen höheren Vertrauensschutz halt gewährleisten. Und insofern ist die Antwort eben meistens nicht so eindimensional. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn man da strukturiert rangeht und das eben auch analytisch macht, dann kann man für sich da auch den richtigen Weg als Unternehmen finden.
Ich sag mal, die kurze Reaktion wäre, und deshalb machen wir das genauso. Das ist in der Tat so. Es geht um Vertrauen und das vielleicht um das zu ergänzen. Ne? Das komplette Geschäftsmodell von Microsoft oder auch AWS hängt davon ab, dieses Vertrauen nicht zu brechen. Ja. Mhm. Deshalb stecken die einen Großteil ihrer Energie und ihrer finanziellen Mittel genau da rein, das abzusichern. Zu glauben, dass völlig egal, was wir tun, wir auch nur im Ansatz da mithalten könnten, ist völlig naiv. Also Angst vor Cloud-Plattformen aus der Perspektive von Vertraulichkeit halte ich für nicht besonders rational. Wir haben andere Themen. Ich sag mal, wenn ich einen Hochofen habe und ich habe eine IT-Unterstützung für diesen Hochofen, dann habe ich vielleicht Probleme mit der Verfügbarkeit, weil die Cloud ist ganz woanders. Ne? Die ist in Frankfurt oder in Amsterdam oder sonst wo, aber jedenfalls nicht in Duisburg. Das heißt, es gibt viele Gründe, Dinge nicht in der Cloud zu tun. ich sag mal, die Sorge davor, dass vertrauliche Daten öffentlich werden, wäre nicht der rationalste. Mhm. Ne? Klar ist, dass wir hohe Standards haben, es gibt Gesetzgebung, wir sind ganz besonders vorsichtig, wenn es um personenbezogene Daten geht, aber die braucht man auch meistens nicht. Für die wenigsten Dinge, die wir gerade besprochen haben, brauche ich personenbezogene Daten.
Ich glaube auch, was du eben gesagt hast, das ist auch ein Stück weit eine Chance für die deutsche Industrie oder vielleicht für Deutschland und Europa generell, weil also die großen cloud-basierten Datenplattformen werden wahrscheinlich auch in der Zukunft von den großen Plattformanbietern gestellt werden, weil die das einfach, das muss man eben auch sagen, auch gut können. Man muss ja auch eben die Fähigkeit erstmal haben, sowas zu entwickeln. Das ist auch nicht ganz trivial. Aber wie das Internet selbst, werden Dateninfrastrukturen sich auch verteilen, weil die Welt verteilt ist. Du hast es angesprochen, es gibt eben Hochöfen in Duisburg und die stehen eben nicht irgendwo in Frankfurt, Amsterdam oder da, wo es kalt ist, am Polarkreis, weil die Kühlung da leichter gemacht werden kann. Das heißt, wir müssen eigentlich dahin kommen, dass wir, sagen wir mal, so ein Kontinuum haben zwischen zentralen, großen Cloud-Plattformen, die dann irgendwie in Amsterdam oder Frankfurt stehen, und sogenannten Edge-Lösungen, die eben dort stehen, wo der Prozess passiert oder das Produkt ist. Und gerade an der Edge, das ist aus meiner Sicht ein Bereich, wo die deutsche Industrie und aber auch die deutsche Softwarebranche und die europäische Softwarebranche unheimlich viel gewinnen können. Weil wir da einfach den Vorteil haben, da wo man nah am Prozess und am Produkt ist, da muss man nämlich auch noch wissen, was da eigentlich passiert. Also man braucht Expertise. Und das ist das, was die, sagen wir mal, domänenagnostischen Plattformanbieter meistens gar nicht haben und gar nicht haben wollen, weil das nämlich nicht so skaliert nach ihrem Geschäftsmodell. Und das ist etwas, wo wir gewinnen können, weil es Zehnerpotenzen mehr von diesen Edge-Lösungen geben wird und Instanzen, als es zentrale Cloud-Plattformen geben wird.
Das ist auch genau das, was uns beschäftigt. Du kriegst sicherlich, sagen wir mal, ein KI-Modell, was ist so ein schönes Beispiel, ein Foto von einem Schokocroissant von einem Faultier unterscheiden kann. Das kannst du sozusagen von der Stange kaufen. Das sind dann immer die klassischen Cloud-Beispiele. Das ist aber nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen letzten Endes Modelle, die sich mit Antriebsströmen, mit Drücken, mit Temperaturen beschäftigen. Und das passiert wirklich alles vor Ort an der Anlage. Das ist auch vor Ort an der Anlage zu trainieren, weil du kriegst diese Modelle nicht transportiert. Also da gibt es ganz, ganz viel, was wir tun müssen. Aber die Technologie dafür zu entwickeln, das können gerne andere tun.
Mhm. Und da ist Deutschland auch wirklich weit vorne. Also gerade in der Sensorik zum Beispiel oder Kamera, Bilderkennung, ist Wahnsinn, was letzten Endes in Realtime passiert, gerade in der Intralogistik, wo man eigentlich nicht mehr scannt, sondern wirklich Kameras hat, die letzten Endes halt die Artikel, die da in wirklich in hoher Geschwindigkeit auf dem Band vorbeigefördert werden, identifizieren. Das ist etwas, wo wir wirklich gut sind.
Aber Arbeitsteilung, wie es eigentlich schon immer in der Wirtschaft war. Jeder macht das, was er kann.
Ja, das stimmt.
Und
wie gesagt, ich glaube,
das
stimmt. Ich glaube, man muss eben die Möglichkeiten erkennen. Man muss in der Lage sein, auch dynamisch auf, sagen wir mal, sich die verändernden Markt- und auch Technologieumgebungen einstellen zu können. Und dann muss man für sich bewerten, so wie du gesagt hast, ist das etwas, was man selber macht, weil es eben halt zur Kernkompetenz gehört oder wirklich zu dem, was man, ja, wo man sich also zum Alleinstellungsmerkmal, was man nicht externalisieren kann. Oder ist das etwas, was man zukauft von einem vertrauenswürdigen Partner? Und letzten Endes ist diese Überlegung auch nichts Neues. Das macht man schon seit, keine Ahnung, wahrscheinlich seit 70 Jahren, dass man sich überlegt, was tue ich eigentlich selbst und wo habe ich Partner, von denen ich diese Leistung beziehe?
Was gehört zu meinem Geschäftsmodell und was nicht?
Da hast du auch die Anknüpfung zu deiner Eingangsfrage, was denn hier eigentlich mit dem Wirtschaftsstandort und der Region Rhein-Ruhr ist. Weil die gute Nachricht ist, dass du ganz viel von dem, was du brauchst, an Kompetenzen, an Lösungen, an Partnern, an Hochschulen, findest du halt hier im Umkreis von 50 Kilometern. Ehrlicherweise den Cloud-Provider nicht, da müssen wir ein bisschen weiter gucken. Aber den Rest können wir selbst. Ja.
Aber sonst haben wir eine schöne Vernetzung hier.
Ja, also das ist tatsächlich so. Wir haben, weil du das gerade ansprichst, also bei den großen Cloud-Plattformen sind die Amerikaner und die Chinesen halt weit vorne. Und das ist wahrscheinlich auch nicht mehr einholbar, das muss man so sagen. Aber es gibt eben gerade an der Edge sehr viele interessante Firmen in Deutschland, die da sehr gute Angebote machen. Wobei, jetzt muss ich das, was ich eben gerade vor 10 Sekunden gesagt habe, vielleicht ein bisschen revidieren, weil wir ja schon auch von der Schwarz-Gruppe, um den Namen auch zu nennen, zumindest halt mit Stackit einen ganz interessanten Anbieter aus Deutschland haben, der auch das Ziel verfolgt, tatsächlich den Großen da Dampf zu machen und Konkurrenz zu machen. Und da würde ich sagen, das ist nicht aussichtslos.
Man sollte es auf jeden Fall versuchen.
Ja, wir drücken die Daumen.
Ja, genau. Dann würde ich jetzt noch ein bisschen noch in die Zukunft schauen und eine Frage an euch beide noch stellen, weil ihr euch ja nicht nur mit allen Facetten der Digitalisierung beschäftigt, sondern jetzt auch schon ganz viel unseren Hörerinnen und Hörern erzählt habt. Werden wir irgendwann oder sogar schon bald die denkende Maschine denn haben, die mit uns lebt, die mit uns kommuniziert, die Alltagsprobleme für uns löst? Ähnlich Science-Fiction-Figuren.
Ach ja, so Science-Fiction ist das gar nicht. Also denk dir Siri mit Körper, dann bist du ja nah dran, ne? Also wenn man ehrlich ist. Ich glaube, dass es heute schon so ist, dass KI in ganz, ganz vielen Produkten drin steckt. Du hattest eben ein Beispiel. Ich habe 1999 meine erste Waschmaschine, da stand Fuzzy Logic drauf. Wen auch immer das damals beeindruckt hat und was auch immer das Ding mit Fuzzy Logic gemacht hat. Aber das fand ich total lustig, weil das würde man heute auch alles unter KI laufen lassen, ne? Und das heißt, ich glaube, dass wir viel länger schon mit KI leben, ohne dass wir uns dessen bewusst werden. Also du hast auch gar keine Chance, ehrlicherweise, ne? um auch den Teil des Hypes mal zu bewerten. Du kriegst doch als Konsument von KI-Automatisierung gar nicht mit, was das für ein Algorithmus ist. Ja. Also weißt du, wie die Google-Suche funktioniert? Also heute und vor 20 Jahren? Merkst du gar nicht, ne? Und wir haben das ganze Thema Sprache, wir haben das Thema Siri, wir haben das Thema Alexa, wir haben das Thema autonomes Fahren. Wenn du sozusagen, das Einzige, was eigentlich fehlt, ist quasi diese ganze Intelligenz und diese ganze Digitalisierung jetzt noch in irgendwas Körperähnliches sozusagen reinzudenken, was dann, weiß ich nicht, morgens neben dir aufwacht und dir dein Frühstück macht. Der Teil fehlt ehrlicherweise.
Also tatsächlich das Selbstdenken.
Bei uns zum Beispiel. Wenn du jetzt nach Japan guckst, was ich selten tue, aber ich habe das Gefühl, die sind schon näher dran. Ich weiß nicht, ob das kommt, aber das wird so schrittweise sein, dass es sich dann nicht komisch anfühlt, wenn es da ist.
Mhm. Ja, also es ist immer spannend, ein bisschen zu überlegen, was die Zukunft so bringt. Ich meine, Vorhersagen sind immer mit Vorsicht zu genießen, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen, nicht? Also von daher. aber ich glaube schon, also wenn wir haben so überlegt, was sind so, also du hast ja gefragt, selbstdenkend, da wäre ich, also es kommt uns dann wahrscheinlich so vor, als wäre es selbstdenkend. Mhm. Aber es ist eben halt nur eine unglaublich hochperformante, so wie du gesagt hast, Musteranalyse, ne, und Mustererkennung und dann eben halt auch verbunden mit, was man vor 10 Jahren mal so Recommender-Systeme genannt hatten. Also Leute, die so sind wie sie, haben nicht nur dieses Buch gekauft, sondern auch jenes.
Ja.
Und das eben halt in einer, sagen wir mal, ambienten Art und Weise, die uns einfach umgibt. Ich glaube zum Beispiel auch, dass halt ein ganz großer Treiber sein wird die Gaming-Industrie. Also alles, was wir so mit industriellen Metaverse oder Metaversum bezeichnen, hat aus meiner Sicht den größten Innovationsfortschritt aus diesem Bereich. Mhm. Und wenn ich da so an unsere Kinder denke, die, muss ich sagen, das ist eine reale Welt. Das sehe ich immer dann, wenn ich meine Kreditkartenabrechnung anschaue, weil da wird tatsächlich auch, da werden Werte gehandelt, nicht? Und ich glaube, das wird schon kommen, dass uns sozusagen digitale Technologie einfach umgibt und wir das einfach, naja, ohne große Gedanken uns zu machen, auch anders nutzen als heutzutage. Weil was einfach schräg ist, muss man sagen, ist, dass wir immer noch mit einer Querztastatur einfach eine Schnittstelle zur Technik haben. Sicherlich war die Software-Tastatur schon ein großer Fortschritt, aber das kann es einfach irgendwie nicht sein. Also da wird, glaube ich, eine ganze Menge kommen und gerade in dieser auch Verschmelzung zwischen Virtual Reality, Augmented Reality und der Realität selber, das wird, glaube ich, tatsächlich einen großen Schritt machen. Und es wird eben auch so sein, dass die Generation, die damit aufwächst, das selbstverständlich einfach nutzen wird.
Ich glaube, die entwickeln eine ganz andere Haltung zum Thema KI, ne? Wenn wir über KI nachdenken, auch im Dialog mit Kollegen, dann ist KI immer, ich sag mal, ein Assistenzsystem. Das hilft mir dabei, Entscheidungen zu treffen. Das kann man so machen und das fühlt sich als Mensch erstmal gut an, aber ehrlicherweise ist das völlig irrational, dass derjenige das letzte Wort hat, der die geringere Informationsverarbeitungskapazität hat. Ne? Also ich sag mal, wenn ich sozusagen als KI-Modell terabyteweise Daten in Millisekunden analysiere und ich sage links rum und dann guckt sich das eine an, boah, für mich fühlt sich aber rechts besser an, das macht ja keinen Sinn. Und ich glaube, die Power von KI hängt davon ab, wie viel Autonomie, wie ihr zutrauen, und das ist am Ende auch ein Generationending, das glaube ich auch, weil ich meine, wir können versuchen, uns dahin zu verändern, das sollten wir auch tun, aber alles, was nach uns kommt, macht es sozusagen, denkt das sozusagen von Anfang an von der anderen Seite des Spektrums herkommt.
Ich glaube, interessant wird sein, und das ist ja auch die Diskussion gewesen in der Verabschiedung des AI Acts oder KI-Gesetzes, welche Entscheidungen eigentlich tatsächlich automatisch getroffen werden. Also ich fand, ehrlich gesagt, auch wenn ich jetzt nicht hundertprozentig ganz nah dran war, also ich war ziemlich nah dran an Data Act und solchen Geschichten, aber beim KI Act habe ich das ein bisschen beobachtet. Ich fand aber tatsächlich dann, worauf man sich geeinigt hat, schon relativ nachvollziehbar und auch eigentlich ganz gut ausbalanciert, dass man für bestimmte Bereiche gesagt hat, also diese Entscheidung sollten wir uns vielleicht noch als Menschen selber vorbehalten, aber alles, was letzten Endes unkritisch ist, wenn mir, wie gesagt, Amazon vorschlägt, guck mal, das wäre doch ein tolles Buch, was du mal bestellen kannst, muss ich sagen, habe ich noch nie einen schlechten Vorschlag gesehen. Da ist es dann okay. Aber dass man wirklich sich überlegt, in welchen Lebenslagen oder für welche Art von Entscheidung wir eigentlich die, ich sag mal, Hoheit behalten wollen, das fand ich nicht so ganz doof, muss ich sagen. Und auch die Tatsache, dass man die Foundation Models auch, sagen wir mal, auch offen gestaltet, um letzten Endes damit auch überhaupt ja, Humus zu haben für letzten Endes bessere KI-Algorithmen. Also ich fand das eine ganz gut balancierte Entscheidung, muss ich sagen.
Also bleiben wir gespannt, wer das Rennen der Intelligenzen macht.
Ja, da gibt es ja diese schöne Grafik, nicht, wo man so auf den Zeitstrahl einträgt und es ist da erst die menschliche Intelligenz, die eine Konstante ist.
Ich sag mal, gegen exponentielles Wachstum ist immer schwierig. Ne? Wir haben, glaube ich, so im Jahre der Evolution haben wir ein paar hundert Milliliter Gehirnvolumen dazugewonnen, aber das wird nicht reichen. Nee,
vielen Dank.
Ja, gerne.
Dir vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ja.
Digitalisierung ist also keine Bedrohung und künstliche Intelligenz auch keine vorübergehende Erscheinung. Beides gehört ohnehin schon zum Alltag der Next Generation Steel. Vielen Dank an meine Gäste für den interessanten Austausch. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, abonniert Gekocht, Gewalzt, Veredelt gerne auf Apple, Spotify oder einer anderen Podcast-Plattform und lasst uns auch gerne Feedback da, zum Beispiel via Mail an stahl-podcast@thyssenkrupp.com. Ich freue mich auf weitere spannende Stahlthemen mit euch.
Gekocht, Gewalzt, Veredelt.